Hörspaziergänge durch Mainz, das sind einerseits Touren durch die Viertel unserer Stadt, über die Straßen und Plätze, aber auch Spaziergänge durch die Zeit, zurück zu wichtigen Ereignissen und dem Alltag von einst mal leichte Kost, mal schwerer Stoff. Da geht es um die große Zeit des Kinos in Mainz, um Kneipen und Diskos, aber eben auch um die NS-Zeit oder die schweren Nachkriegsjahre. Hallo und willkommen zur 58. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung Mainz, Autor der AZ-Serie und Buchreihe Stadtspaziergänge. Heute spazieren wir einmal mehr durch die Unimedizin, ein unglaublich spannender Ort, historisch, vor allem natürlich medizinisch. So sprachen wir bisher schon mit dem Kardiologen Professor Münzel über den Einfluss von Lärm auf die Herzgesundheit. Und beim Hörspaziergang Nummer 44, da spazierten wir über den Campus. Da drehte sich alles um die Geschichte des Klinikums, um Architektur, um die alten Macher und Mediziner, während es heute um die Gegenwart geht, um den neuen Macher der Unimedizin, Professor Ralf Kieslich. Seit dem 1. Januar ist er medizinischer Vorstand und Vorstandsvorsitzender der Universitätsmedizin. Willkommen, Herr Professor, bei unserem Podcast und danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Am Dienstag, 9. April, ist Professor Kieslich nun 100 Tage im Amt, aber sowas hat natürlich nur symbolischen Wert. Was sind 100 Tage gegenüber dem Blick in die nächsten Jahre und in die Zukunft des Klinikums? Und deshalb werden wir über die Rolle der Unimedizin in der Stadt sprechen, über Chancen und Probleme des neuen Klinikums, über medizinische Visionen, über Grenzen und Chancen. Ich denke, das wird spannend. Die Mainzer haben seit 100 Jahren ein enges Verhältnis zum Klinikum in der Oberstadt. 1914 als städtisches Krankenhaus gegründet, ist es seit 1946 Universitätsklinik und firmiert seit 2009 als Universitätsmedizin. Fast jeder Mainzer, wahrscheinlich sogar jeder, hat schon mal irgendwas mit der Unimedizin zu tun gehabt. Entweder war er selber zur Behandlung dort oder Familienmitglieder oder Freunde. Klar, dass da beim Gedanken an die UM oft Gefühle auch eine große Rolle spielen. In der Unimedizin wird geboren und gestorben. Hierher kommen jedes Jahr Hunderttausende, um Linderung oder Heilung zu erfahren. Hier wird um Gesundheit und Leben gekämpft. Hier wird geforscht und Großartiges geleistet. Kein Wunder also, dass die Unimedizin in Mainz, natürlich auch im weiteren Umland, ein hochemotionales Thema ist. Jeder weiß, etwas zu erzählen, positiv und negativ. Jeder weiß, was zu sagen. Wir als Zeitung spüren das natürlich immer wieder, vor allem natürlich die Unimedizin selbst, die Verantwortung, die hier jeder Einzelne trägt, ist groß. Aber durch die enge Bindung der Mainzerinnen und Mainzer ist sie gerade für den, der an der Spitze steht, noch ein ganzes Stück größer. Eine große Herausforderung, eine große Aufgabe für Herrn Professor Kieslich. Herr Professor Kieslich, Sie kennen die Unimedizin nun schon über 20 Jahre, waren in verantwortlicher Position, ja auch in anderen großen Krankenhäusern. Ist diese große Nähe der Mainzer zur Unimedizin nun jetzt ein Vorteil oder doch mehr eine Bürde?
Ich empfinde es absolut als einen Vorteil. Mir geht es ja selber so, die Unimedizin strahlt ganz viel Sicherheit aus. Ich habe 3 Töchter, die jüngste ist hier auf die Welt gekommen. Deshalb verbinde ich mit der Unimedizin auch ein Stück weit Sicherheit, aber auch tolle Medizin und Spitzenforschung. Und dass ich diese Unimedizin vertreten darf, erfüllt mich mit Stolz und ich bin mir dieser großen Verantwortung mehr als bewusst.
Sie wohnen ja schon über 30 Jahre in Mainz. Auch wenn Sie in anderen Krankenhäusern waren, sind Sie ja nie weggegangen. Wie oft hören Sie eigentlich Privatgeschichten über die Unimedizin? Wie oft werden Sie denn privat auf die UM angesprochen, gerade jetzt, seitdem bekannt ist, dass Sie den Vorstandsvorsitz übernehmen?
Ich werde jetzt ganz anders angesprochen. Ich bin ja hier in der Tat ausgebildet worden, Internist und Gastroenterologe und bin deshalb selber ja auch interessiert, wie sich die Unimedizin in den letzten Jahren entwickelt hat. Deshalb habe ich sie begleitet. Jetzt in meiner neuen Position werde ich natürlich anders angesprochen, weil natürlich sehr viel auch mit der neuen Position verbunden ist, mit der Hoffnung auf Veränderungen und wie geht es weiter? Diese Fragen kriege ich jetzt häufiger gestellt.
Aber Sie hören doch bestimmt auch mal so Geschichtchen, wissen Sie, was ich da erlebt habe oder was der Onkel Fritz da erlebt hat. Kriegt man praktisch diese kleinen Sorgen der Leute, der vielleicht Angehörigen oder auch Patienten dann auch so direkt mit?
Die bekommt man mit einerseits über die Beschwerdestelle, dann offiziell in meinem Amt. Aber auch gerade gestern habe ich eine E-Mail bekommen, wo mir ein Kollege beschrieben hat, der zum ersten Mal bei uns im Krankenhaus war, schon lange hier aber beschäftigt ist, was er erlebt hat. Und zwar ihm ein Bedürfnis, mir das mitzuteilen. Und da waren positive wie auch vielleicht der ein oder andere Verbesserungsaspekt dabei.
Mir geht's übrigens genauso. Also ich werde manchmal auch, weil ich jetzt ja schon so ewig bei der AZ bin, auch manchmal an der Fleischereitheke angesprochen, über einen Kommentar befragt oder wenn jemand seine Zeitung nicht bekommt, werde ich auch ganz direkt, also mir ist das nicht fremd. Ich kann mir das vorstellen, wie das ist, wenn man am Gartenzaun auf einmal damit konfrontiert wird. Wie geht man denn damit dann um? Sagt man dann, ja, ich kümmere mich oder nimmt man es zur Kenntnis?
Das war mir schon von vornherein klar, dass wenn man diese Position annimmt, die so ein öffentliches Amt einfach auch ist, dass man damit im Leben umgehen muss und quasi ein Teil des Lebenskonzeptes wird. Und ich antworte so gut ich kann auf diese Fragen und nehme mir auch die Zeit in der Regel dafür.
Finden Sie eigentlich, dass die Unimedizin im öffentlichen Urteil hier in der Stadt, also diese Mischung aus Medien, Social Media, Zeitungen, dass die Unimedizin fair behandelt wird? Wird man diesem Klinikum mit immerhin über 50 Kliniken und Instituten und 9000 Mitarbeitern überhaupt gerecht?
Ich glaube schon. Also ich war ja 10 Jahre vorher tätig in Wiesbaden. Auch da standen wir durchaus unter Feuer und Beobachtung auch der Presse. Das waren aber immer wichtige Aspekte, weil sie aufgezeigt haben, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle wirklich Verbesserungspotenzial besteht. Deshalb, ich fühle mich da nicht ungerecht behandelt, sondern ich würde eher sagen, wir haben jeden Tag die Chance zu zeigen, wie gut wir sind, denn wir haben viele tausende Patienten, die wir behandeln.
Nochmal zu der Bindung der Mainzerinnen und Mainzer, ist ja über 100 Jahre schon alt, das Klinikum, das bringt natürlich auch Erwartungen mit sich, denn immer noch ist die Unimedizin für viele auch das Stadtkrankenhaus. Sagen zwar nicht mehr so viele Leute, aber im Gefühl her ist es immer noch das Städtische. Aber passt das überhaupt zusammen? Hochmodernes Klinikum mit, ich sag jetzt mal, höchsten Standards und Stadtkrankenhaus?
Ja, ich glaube, wir werden eine neue Entwicklung sehen. Wir brauchen eine bessere Vernetzung für Fälle, die vielleicht nicht ganz so schwer sind, die nicht an die Unimedizin in Anführungsstrichen gehören, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eine stärkere Betonung für die universitäre Medizin, da wo wir Medizin machen können, die andere eben nicht anbieten. Transplantationen, Herzchirurgie, psychiatrische Erkrankungen. Da sollten wir ausreichend Kapazitäten haben, damit wir die Menschen, die in Not sind, die diese sehr komplexe und spezialisierte Diagnostik und Therapie brauchen, damit wir denen auch eine universitäre Behandlung anbieten können.
Das heißt also schon, dass in Zukunft, wann auch immer, die Mainzer auch mal Abstriche machen müssen, was das Programm angeht, das die Unimedizin anbietet.
Ja, ich glaube nicht im stationären Bereich, aber im ambulanten Bereich. Denn da bieten wir eine Fülle von Behandlungen und Therapien an, die auch Partner in der Niederlassung oder an anderer Stelle gut machen können. Wir werden die Patienten trotzdem immer gut beraten, aber auch darauf hinweisen, wenn es an dem einen oder anderen Punkt Leistung gibt, die wir nicht mehr grundsätzlich anbieten.
Wie kann man das den Leuten erklären? Glauben Sie, die haben Verständnis, wenn man ihnen diesen Wandel erklärt?
Ich glaube, wenn man in einer guten Partnerschaft ist, kann man das durchaus erklären. Man macht eine komplexe Operation, vielleicht nach einem Unfall, und berät die Patienten, dass vielleicht die Schrauben- oder Metallentfernung in einem ambulanten Setting an anderer Stelle passiert. Ich glaube, das kann man gut vermitteln.
Von welchen Zeiträumen reden wir denn, wenn es um, ich sag mal, eine Änderung im Portfolio geht?
Ich glaube, die Perspektive wird jetzt so 2 bis 3 Jahre dauern, denn wir haben eine Gesundheitsreform vor uns, die die Behandlung neu definieren wird. In den Supermaximalversorgern, wozu die universitären Kliniken gehören, werden mehr Patienten kommen, die spezielle Therapien nur noch dort erhalten werden. Und das ist ein Paradigmenwechsel aus meiner Sicht, auch ein richtiger, denn wir wissen, wenn eine Operation sehr häufig durchgeführt wird, dann sind die Aussichten für den Patienten deutlich besser. Und diese Zentralisierung von diesen schwierigen Eingriffen wird automatisch dazu führen, dass wir an anderer Stelle vielleicht etwas verzichten müssen. Und das wären aus meiner Sicht die eher leichteren Erkrankungen, die eher ambulant behandelt werden.
Das heißt, da muss man dann aber auch mit den umliegenden Versorgern ins Gespräch treten, weil die müssten ja zweifelsohne irgendwas abnehmen.
Das ist jetzt meine größte Aufgabe, dass wir mit allen Playern in der Gesundheitsversorgung sprechen, damit wir uns auf diese Veränderungen, die auch politisch gewollt und sinnvoll sind, dass wir uns da gemeinsam drauf einstellen.
Anderes Thema. Wie war denn für Sie die Rückkehr nach 12 Jahren, waren es, glaube ich?
Ich muss ehrlich sagen, es war ein tolles Gefühl. Ich habe eine unheimliche Dankbarkeit der Unimedizin gegenüber, weil ich eben hier auch aus meiner Sicht sehr gut ausgebildet worden bin. Habe aber jetzt das Gefühl, nach 10 Jahre externen Lehre sozusagen, dass ich auch vieles wieder zurückgeben kann. Auch vielleicht eine bessere Art der Strukturierung, der Betrachtung, auch das Defizit reduzieren, aber auch vor allem eine bessere Verzahnung der Medizin innerhalb der Kliniken. Das habe ich mir vorgenommen. Und das Gefühl, selber gestalten zu können und zu dürfen, das fühlt sich durchaus sehr positiv an.
Jetzt ist ja praktisch Ihr Amtsantritt, aber auch der kaufmännischen Vorständin und des künftigen wissenschaftlichen Vorstands, ja, so etwas wie ein Neuanfang für die Unimedizin. Wenn jetzt aber einer kommt, den man noch kennt von früher, da könnte ich mir vorstellen, dass es da auch Erwartungen gibt. Ich sage jetzt mal bei den Direktoren. Den kennen wir. Wie schnell wurden Sie denn mit diesen Erwartungen konfrontiert?
Es gibt ganz viele Erwartungen an mich und die Haupterwartung ist, dass die Dinge besser werden sollen. Da ist jeder schnell dabei, aber wenn es konkret um die Einzelperson geht, dann sagt er, bei mir aber doch nicht. Und dieses Gemeinsame ist ein Aspekt, den wir mehr verstärken müssen. Und das ist mir aufgefallen, dass die Kliniken, die Institute für sich allein sehr gut funktionieren, dass das Miteinander aber noch deutlich verbessert werden kann.
Jetzt ist Neuanfang ja auch immer Hoffnung und der den Neuanfang verkörpert, ist dann auch sowas wie der Hoffnungsträger. Ist das ein zwiespältiges Gefühl, weil ich sag mal, Sie haben ja ein Klinikum oder vertreten jetzt ein Klinikum an der Spitze, bei dem es eine ganze Menge zu verbessern gibt. Ist es dann zwiespältig, wenn man der Hoffnungsträger ist?
Nein, es ist ja erstmal, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und ich möchte diesen Moment möglichst lange erhalten, weil jetzt erhebliche Veränderungen auch klar zu kommunizieren sind und von Anfang an klar gemacht werden müssen. Und ich gebe gerne zwei Beispiele. Ein Beispiel ist die Zusammenarbeit. Wir werden die Department-Lösung, das heißt, dass verschiedene Kliniken besser zusammenarbeiten und Institute, die hatten wir uns vorgenommen nach einer Novellierung des Universitätsmedizingesetzes. Das wollen wir jetzt vorziehen. Warum? Weil wir uns früher darauf einigen wollen, patientenzentriert zu arbeiten und auf Ressourcen gemeinsam zugreifen wollen. Das macht, glaube ich, sehr viel Sinn, versteht auch jeder. Wenn ich als Patient in ein Department komme, sind auch schon alle Ärzte da um mich herum, die ich vielleicht brauche und die sind auf meine Krankheit eingestellt. Und ja, die können dann auch Geräte gemeinsam nutzen und das ist dann auch zum Vorteil der Unimedizin insgesamt. Ein zweites Beispiel ist die Ambulantisierung. Das haben wir uns ganz genau angeschaut und sehen genau die Strategie, dass wir die Ambulantisierung vorantreiben wollen, aber vor allem in den Bereichen, wo auch eine spezielle Medizin notwendig ist, zum Beispiel im Bereich Herzrhythmuserkrankung. Die werden heute stationär behandelt, die werden in der Zukunft eher auch ambulant behandelt werden können. Und da bereiten wir jetzt Konzepte vor, damit wir diese ambulante Therapie auch breiter werden anbieten können.
Und der Tenor bei den Kollegen, ich sage jetzt mal gerade, was die Bildung von Zentren angeht, stößt das jetzt auf große Begeisterung, weil es bedeutet ja immer, wenn ich etwas zusammenfasse, geht die individuelle, ja nicht die Stärke, aber doch der individuelle Moment, dass man etwas zu sagen hat als Direktor, so ein bisschen verloren. Man geht ja in eine Gemeinschaft auf. Wie wird das aufgenommen?
Ja, auch da habe ich mir viel Gedanken drüber gemacht, wie wir das am besten gestalten. Und wir haben eine Leitungskonferenz, wo wir einmal im Monat uns mit den Einrichtungsleitern und den Institutsleitern treffen. Und ich habe sehr transparent gemacht, dass es wichtig ist, hier eine Departmentbildung zu finden. Habe eingeladen, nochmal über 4 Wochen mir ein Feedback zu geben, ob wir da nochmal Adjustierung vornehmen wollen. Und überraschenderweise, muss ich sagen, war doch dieses Department-Konzept von fast allen als sehr positiv empfunden worden. Und es finden nur noch Einzelgespräche statt, wie wir die Departments vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch justieren müssen. Also das Gefühl, dass wir was verändern müssen, das Gefühl, dass wir gemeinsamer agieren sollten, das, glaube ich, ist bei allen gut angekommen. Und ich spüre einen starken Willen, dass sich fast alle, viele, wahrscheinlich jeder daran beteiligen will, dass sich die Unimedizin jetzt wieder deutlich positiver entwickelt als in der Vergangenheit.
Das klingt nach dem letzten Jahr eigentlich nach einer richtig guten Nachricht. Apropos Hoffnung, nachdem zunächst mit einem Minus von 57 Millionen Euro für 2023 gerechnet worden war und Ende des Jahres noch so mit rund 87 Millionen, ist das Ergebnis nun doch wohl schlimmer ausgefallen. Der Fehlbetrag im Vorjahr dürfte bei etwas über 120 Millionen Euro liegen und auch im aktuellen Jahr rechnet man noch mit 100 Millionen oder etwas mehr. Es gab verschiedene Gründe dafür. Wir werden auch noch darüber reden. Und damit steigt natürlich auch der Schuldenberg, der mit steigenden Zinsen auch immer teurer wird. Und dazu kommt noch die marode Bausubstanz, die auch viel Geld frisst und modernen Abläufen entgegensteht. Das Bauproblem soll in den nächsten Jahren mit der Runderneuerung des Campus gelöst werden, die praktisch am Neubau des Klinikums gleichkommt. Moderne Bauten für eine moderne Medizin. Als Sie, Herr Professor Kießlich, im Dezember noch in der Vorbereitung auf Ihr neues Amt waren, da belief sich ja dieses prognostizierte Minus noch auf um die 87, 88 Millionen Euro. Jetzt sind es nach genauer Prüfung nun fast 50% mehr. Das sind ja schon Zahlen, die irgendwo auch ein Schock sind. Denn lange hieß es ja, dass man keinesfalls über 100 Millionen Euro kommt im Minus. Wie war das jetzt für Sie, als Sie erfahren mussten, dass die Situation doch schwieriger ist als gedacht?
Mir war absolut klar, dass das ein herausfordernder Job wird. Und das hätte auch schon gereicht, wenn wir ein Minus gehabt haben, das vielleicht in zwischen 90 und 100 Millionen Euro gelegen hätte. Jetzt haben wir aber die Bilanz nochmal extern prüfen lassen und haben gesehen, dass das Problem doch deutlich größer ist. Und das ist ein ernstes Problem für die Unimedizin. Und das müssen wir jetzt angehen. Und deshalb ist ja auch der Veränderungsdruck so hoch. Und dass sich Prognosen so schnell ändern, das sollten wir unbedingt abstellen. Das heißt ja auch, dass unsere Kontrollmechanismen im Bereich der Verwaltung der Finanzen nicht so gegriffen haben, wie man das eigentlich zu erwarten hat. Und da bin ich Frau Dr. Kreuz-Gerst sehr dankbar, die als kaufmännischer Vorstand diesen Bereich vertritt, dass wir hier eine neue Strukturierung begonnen haben. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass die Vorhersagen, wie sich unsere Finanzen entwickeln, in der Zukunft deutlich präziser sein werden.
Es hieß ja auch, dass es mit einem Einbruch der Leistungen oder geringeren Leistungen der letzten Jahreshälfte gehandelt hat. Was mich da gewundert hat, selbst wenn in den vergangenen Jahren das Minus gestiegen ist, so ist doch gleichzeitig immer der Umsatz in die Höhe gegangen. Was ist da passiert?
Ja, wir haben eine besondere Entwicklung durchgemacht an der Unimedizin im letzten Jahr, denn 2019 waren für alle deutschen Kliniken noch das Jahr vor Corona und das war das stärkste Leistungsjahr. Und dann sind alle deutschen Kliniken in ihrer Leistungsfähigkeit, nicht in ihrer Fähigkeit, aber in ihrer Leistungsdarstellung durch Corona nach unten abgesunken. Die meisten Kliniken haben aber geschafft, 2023 wieder den Turn nach oben zu schaffen. Wir nicht an der Unimedizin und vor allem auch nicht im letzten Teil des Jahres, wo man das normalerweise hätte erwarten können. Und deshalb legen wir jetzt gerade einen besonderen Fokus auf die stationäre Leistung. Die ist besonders eingebrochen. Aber dafür sind wir ja da. Wir haben genügend Personal an Bord. Wir haben genügend Geräte an Bord. Und wir müssen jetzt wieder durch bessere Abläufe hinbekommen, dass wir unsere Leistungsfähigkeit wieder stärken. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir im Bereich der stationären Leistungserbringung ungefähr 5-9% mehr Leistung 2024 erreichen wollen. Damit liegen wir noch deutlich unter den Werten von 2019, aber es würde ein klarer Aufwärtstrend gezeigt werden und daran arbeiten wir alle sehr stark.
Aber warum ausgerechnet die Leistungen da ein Stück weggebrochen sind, gibt es dafür eine Erklärung?
Da kommen viele Faktoren zusammen. Wir haben uns zum Beispiel den OP angeschaut und haben gesehen, dass wir dadurch bessere Abläufe doch noch erhebliche Möglichkeiten haben, mehr OP-Zeiten anzubieten. Etwas, was die Operateure ja auch immer zu Recht einfordern, auch wenn jemand zum Beispiel auf der Warteliste steht. Und deshalb ist ein Fokus, die OP-Zeiten genau zu untersuchen und hier die Abläufe zu verbessern.
Jetzt müssen Sie und Ihre Vorstandskollegen das natürlich analysieren, aber gleichzeitig auch schon Änderungen auf den Weg bringen. Das heißt, Zeit haben Sie eigentlich nicht, sich in Ruhe die Situation anzuschauen.
Nein, die große Herausforderung ist ja Change Management. Und ich bin da ganz dankbar, dass der Aufsichtsrat ja schon letztes Jahr das angestoßen hat. Und ja, wir haben eine externe Begleitung durch Roland Berger. Die haben uns geholfen, zwei Dinge recht früh auf den Weg zu bringen. Das sind Programme. Das eine nennt sich UM Neustart und da geht es um die Restrukturierung der Verwaltung. Das haben wir jetzt schon abgeschlossen. Also wir haben ein neues Organigramm. Früher hatten wir drei verschiedene. Jetzt passt unser Organigramm zwar nicht auf einen Bierdeckel, aber auf eine DIN A4-Seite und es gibt ganz klare Zuständigkeiten. Dieses neue Organigramm wird im April Geltung bekommen und ich werde es auch allen Mitarbeitenden auf der Klinikkonferenz vorstellen. Und dann haben wir einzelne Projekte, die nennen sich auch nach UM Performance. Performance zeigt also, wir wollen besser werden an der einen oder anderen Stelle. Wir definieren die Projekte ganz genau. Wir schreiben auf, was wir erwarten und verfolgen die auch. Und Dies erfolgt in einem sogenannten Projektmanagement Office, damit wir unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Denn auch in den letzten Jahren war der Erkenntnisgewinn ja schon da. Man hat das ein oder andere Projekt gestartet. Man hat es aber aus meiner Sicht nicht konsequent genug weiterverfolgt. Das wollen wir jetzt ein Stück weit anders machen.
Ich kann mir jetzt natürlich vorstellen, dass es auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht einfach ist, wenn der Arbeitsplatz, wenn die eigene, ich sag mal, Firma jedes Jahr aufs Neue im Zusammenhang mit solchen zig Millionen Verlusten auftaucht. Können Sie den Leuten denn irgendeine Hoffnung geben, dass sich das mal ändert? Also ändert, gravierend ändert. Ich rede nicht von der schwarzen Null, aber nicht mehr so hoch ist.
Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Wenn man in einem Betrieb arbeitet, wo die Schulden sehr hoch sind, dann macht das was mit einem. Das ist auch eine Belastung. Und ich glaube, wir sind ja auch auffällig, in Anführungsstrichen, gegenüber anderen Universitätskliniken. Und auch für das Land Rheinland-Pfalz wäre es sehr gut, wenn unser Defizit abgebaut wird. Und da sind wir jetzt gerade dran. Wenn wir sehen, dass das letzte Jahr knapp über 120 Millionen Defizit dargestellt hat, wir jetzt einen Wirtschaftsplan haben, der bei minus 107 Millionen ist, und wir einen Fünfjahresplan haben, wo wir 50 Millionen abbauen wollen, also vielleicht dann bei 40 bis 50 Millionen Defizit herauskommen, ist es immer noch viel Geld, aber ich glaube, es zeigt dann die richtige Richtung an.
Ändern wird sich auf jeden Fall in den nächsten 10 Jahren, vielleicht auch 15 Jahren, das Gesicht, das Aussehen der Unimedizin. Jetzt haben Sie natürlich die einmalige Chance, an diesem quasi Neubau mitzuwirken. Ist das so eine Art Ausgleich für die Qualen mit den Zahlen?
Ich würde gar nicht mal Qualen mit den Zahlen sehen. Ich sehe eher, dass wir ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten haben, viele Dinge, die wir verbessern können. Und wir können deutlich besser baulich gestalten. Also wir haben an vielen Stellen Herausforderungen. Und ja, darauf freue ich mich, auch wenn das Bauen auch hier sehr herausfordernd ist. Sie wissen selbst, dass es hier schon alles sehr eng bebaut, und in dieser engen Bebauung einen Neubau zu realisieren, ist auch durchaus eine spannende Aufgabe.
Bis jetzt kennt man ja sozusagen von den ersten Plänen so die Baublöcke, wie man sie sich vorstellt. Aber noch keine genauen Pläne. Wann geht's denn ins Detail? Ich rede jetzt mal vor allen Dingen von der Optik, weil die ist ja für den Außenstehenden immer erstmal interessant.
Ja, auf dieses Bild freue ich mich auch schon. Wenn wir die Optik einmal festgelegt haben, dann werde ich mir genau so ein Bild machen und hinter meinen Schreibtisch aufhängen, damit man immer das Ziel sieht, wo man hinlaufen möchte. Und wir haben gerade die vertiefende Planung, die dauert 8 Monate, wo es um Logistik geht, um Baulichkeit und auch wie die Betriebsorganisation auszusehen hat. Und da warten wir die Ergebnisse am Ende diesen Jahres. Und dann kann ich, glaube ich, sehr detailliert oder detaillierter darüber auch berichten.
Freuen Sie sich drauf?
Ja, absolut.
Jetzt sind die nötigen Abrissarbeiten und dann natürlich der Bau der neuen Gebäude auf dem Gelände, sowas wie eine Operation am offenen Herzen. Gibt es Emissionen aller Art, Stäube, Lärm, Abgase? Wie passt das zum medizinischen Betrieb? Kriegt man das in den Griff?
Wie passt das zum medizinischen Griff? Das ist eine der Herausforderungen. Und genau darum geht es, wenn wir bauen, in welcher Reihenfolge wir bauen und wie wir möglichst schonend bauen, dass Patienten nicht belastet sind, die weiterhin hier behandelt werden. Aber auch, wie wir mit dem Verkehrskonzept, den Nachbarn und so weiter umgehen. Das wird da alles eine Rolle spielen. Und das werden wir auch sehr transparent am Ende des Jahres vorstellen und dann auch zum Dialog und zur Diskussion einladen.
Jetzt gibt's natürlich, wie bei jedem größeren Vorhaben, ich will jetzt nicht sagen nur in Mainz, wahrscheinlich ist das überall so, immer entsprechende Bedenken. Das ist, was die Belastung in der Unimedizin natürlich angeht, sondern auch Belastungen für die Nachbarschaft. Ist da schon was zu Ihnen gelangt oder will man in Dialog treten? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass da einiges an zum Beispiel LKW auf die Nachbarn zukommt.
Ja, ich glaube auch, dass wir dort frühzeitig in den Dialog treten sollten, da die Planung zwar jetzt festgelegt sind, dass wir bauen wollen, aber noch nicht das Wie da ist, würde ich denken, dass wir gegen Ende des Jahres, wenn die Planung einfach konkreter werden, dann mit allen, die dort beteiligt sind, ins Gespräch gehen. Da würden wir ganz aktiv zu einladen.
Dann gibt's noch den Abriss einzelner Bauten. Sie haben das vielleicht auf Social Media mitbekommen. Da gab es Bedenken, dass jetzt zwar das meiste an historischer Substanz ja erhalten bleibt, die Altbauten rund um den Magnoliengarten, aber zum Beispiel das schöne Kesselhaus wahrscheinlich fallen wird. Haben Sie Angst, dass dieses Mainzer Jahrhundertprojekt zerredet werden könnte zwischen all den Bedenken und Einwänden?
Ich bin dem vorherigen Vorstand und auch dem Ministerium sehr dankbar, dass der Dialog zum Denkmalschutz sehr früh gesucht worden ist. Da gab es ja vertiefende Betrachtungen und auch Planungen und auch Abstimmungen, sodass ich eigentlich zuversichtlich bin, dass wir einen guten Kompromiss finden zwischen allem, was erhaltenswert ist, wirklich zu erhalten, aber auch die Notwendigkeit in Betracht ziehen, dass wir eben ein neues Klinikum bauen müssen, dass man da an der einen oder anderen Stelle auch mal Kompromisse finden wird oder dass der ein oder andere enttäuscht sein wird. Das mag sich vielleicht nicht verhindern lassen, aber ich bin da zuversichtlich, eine gute Lösung gemeinsam zu entwickeln.
Ja, aber glauben Sie nicht, Sie kennen ja andere Projekte aus der Stadt, dadurch, dass Sie jetzt ja 30 Jahre hier wohnen, da waren die Prozesse unglaublich lang. Befürchten Sie, wenn das vielleicht auch jetzt nicht gerade zerredet wird, aber sich doch sehr die Länge ziehen könnte?
Dass sich dieses ganze Bauprojekt vielleicht länger darstellt, als wir das bisher annehmen, davon gehe ich fast aus, weil fast alle Bauprojekte, die ich auch persönlich begleiten durfte, auch einen Krankenhausneubau, dann deutlich länger gedauert haben und manchmal durch Einflüsse, die man so nicht erwartet hatte, wie Corona oder den Ukraine-Krieg. Und auch ja, gab es da viel Diskussion mit den Nachbarn und erhaltenswert von Bäumen oder auch einzelnen Tierarten. Aber am Ende hat man, finde ich, immer, wenn man kompromissbereit war, eine Lösung gefunden, wie man dann gemeinsam vorgehen konnte.
Bei all den Sorgen, den großen Projekten, ist natürlich das Wichtigste die Medizin mit einer Bandbreite hier an der Unimedizin, vom Standardeingriff bis zur Hochleistungsmedizin, der Krebsmedizin ganz besonders. In meiner Arbeit für die AZ habe ich in der Unimedizin unglaublich viel Spannendes kennengelernt. Da ging es um Lebertransplantationen, Herz- und Wirbelsäulenchirurgie, um Weltpremieren bei der Klappentherapie, Intensivmedizin, Präzisionsdiagnostik, Bildgebung, Roboterchirurgie. Man könnte es unendlich fortsetzen. Bei über 50 Kliniken und Instituten gibt es immer wieder neue Möglichkeiten und die Fortschritte sind rasch und wirklich groß, wenn man allein nur die letzte Dekade anschaut. Das ist faszinierend. Auch die Forschung BioNTech hat hier seine Wurzeln an der Unimedizin und es gibt aktuell, glaube ich, rund ein Dutzend Sonderforschungsbereiche und weitere Forschungsprojekte, die teils mit Millionen Euro aus den unterschiedlichsten bundesdeutschen Fördertöpfen unterstützt werden. Es fasziniert, sich damit zu beschäftigen und es macht auch Hoffnung. Können Sie einem Laien das Getriebe eines solchen Klinikums erklären? Das sind ja immerhin 9000 Menschen, die hier beschäftigt sind. Es gibt fast 60 Einrichtungen, teils lange Wege. Auf manche Patienten wirkt das ja fast wie ein Moloch, muss man sagen. Muss man das so hinnehmen oder geht das nicht anders in einem Haus der Hochleistungsmedizin? Dass der Einzelne, der Patient sich vielleicht manchmal verloren vorkommt.
Ja, es sind zwei Fragen, stecken ja in dieser Anmoderation. Das eine ist, dass wir das baulich besser hinbekommen, wenn wir Zentren bilden oder Departments, wo der Patient in eine räumliche Nähe kommt, wo die Ärzte schon um ihn herum sind oder die Pflegekräfte und damit die Wege nicht so lang werden. Das könnte eine Verbesserung sein. Das zweite ist, man kann, wie so ein Betrieb funktioniert, nicht erklären, umfassend, aber man kann Beispiele geben. Und ich habe gerade heute mit den Kollegen zusammengesessen, die in der Immuntherapie forschen. Und das Immunsystem ist für so viele Erkrankungen ganz wesentlich, dass es entscheidend ist, ein besseres Verständnis zu entwickeln. Daraus könnten sich bahnbrechende Therapien entwickeln, wie zum Beispiel die Krebsimpfung oder auch Impfung gegen gewisse autoimmune Therapien. Und wenn wir dann schaffen, hier für Patienten etwas Neues anzubieten, werden viele Patienten nach Mainz kommen, als auch, dass wir mehr versuchen, translationale Medizin anzubieten, also von Forschung schneller zum Patienten zu kommen und Ausgründung möglich zu machen. Die berühmteste Ausgründung ist sicherlich BioNTech, aber wir erwarten, dass das auch für verschiedene andere Therapien möglich sein könnte. Und das wird diesen Standort hier deutlich schärfen, charakterisieren und für Mainz als auch für Rheinland-Pfalz, glaube ich, etwas sehr Gutes sein und auch insgesamt diesen Standort als biotechnologischen Standort noch mehr stärken.
Jetzt sind das natürlich große Fortschritte für den Patienten, eben wenn er hier behandelt wird, wenn ihm zum Beispiel neue Therapien früher zur Verfügung stehen. Sie sagten jetzt dieses Gefühl, dass ein Patient hier in einem solch großen Klinikum sich klein fühlt. Das könnte man durch eine Zentralisierung verbessern, weil dann auch die Wege kürzer werden. Aber ist das überhaupt in einem solch großen Klinikum mit all diesen Möglichkeiten möglich, dass der Patient sich hier wohl fühlt?
Er sollte sich wohlfühlen. Natürlich hat jeder Patient Angst und ist besorgt um seine Gesundheit. Und das Wichtigste ist natürlich die Patienteninteraktion, die Kommunikation. Also das Verlorensein ist ja immer dann, wenn du nicht genügend Informationen hast und nicht die richtigen Ansprechpartner. Und auch da sind wir, glaube ich, schon sehr gut, aber können auch gerade, was unsere Erreichbarkeit, unsere Ambulanzzeiten, auch die Punkte, wo Patienten sich hinwenden können, die nochmal verschlanken und verbessern, da können wir sicherlich auch noch die ein oder andere Optimierung vornehmen.
Ich weiß ja, dass Sie jetzt nicht sagen können, welches Fach hier besonders gut ist, aber lassen Sie uns mal teilhaben, was Sie hier besonders fasziniert. Ein bisschen hat man es ja schon gehört, mit der Forschung translational zu arbeiten, aber ich gehe jetzt einfach auch davon aus, dass das Faszinosum der Medizin sich auch bei einem Vorstandsvorsitzenden erhalten hat. Was ist es, was Sie hier besonders fasziniert?
Absolut. Jedes Fach hat seine eigene Faszination. Ich habe deshalb auch eine eigene Reihe aufgelegt, Inside Universitätsmedizin Mainz, ein Videoformat, wo ich mit den Einrichtungsleitern und den Institutsleitern ins Gespräch komme und genau diese Besonderheiten für jedes Fach herausarbeite. Und vielleicht ein Beispiel, die robotische Chirurgie ist bei uns sehr stark. Wir haben einen Kollegen, Professor Krimminger, der die Ösophaguschirurgie sehr gut kann, deutschlandweit fast die meisten Operationen pro Jahr vornimmt.
Das ist Speiseröhre.
Das ist Speiseröhre. Wir haben jetzt gerade, sind wir dabei, einen neuen Roboter einzuführen, der erstmalig von Kollegen Krimminger genutzt werden wird. Und damit glauben wir, dass wir eine deutliche Verbesserung der Patientenversorgung hinbekommen, weil diese Patienten deutlich kürzer im Krankenhaus sein werden, deutlich kürzer auch auf der Intensivstation liegen und ein sehr gutes Outcome haben. Und das ist eine Art der Medizin, die wir sehr stärken. Und ich habe gerade gestern mit Herrn Krimminger, der sehr umworben ist in ganz Deutschland, die Hand geschüttelt und einen Vertrag unterschrieben. Und solche Dinge freuen einen natürlich, wenn Spitzenmediziner, aber auch Spitzenforscher sich entscheiden, in Mainz zu bleiben, weil sie diesen Weg auch gemeinsam gehen wollen.
Es gibt ja Fächer, die in Zukunft mehr oder ich sag mal noch mehr Bedeutung erlangen, als sie das heute haben. Wo ist das denn zu erwarten?
Ganz wichtig wird natürlich die Onkologie sein, also die Krebsmedizin. Warum? Wir werden insgesamt älter, damit auch die Altersmedizin, und wir werden länger mit Krebserkrankungen zum Beispiel leben. Wir werden sie vielleicht nicht ganz besiegen können, aber deshalb wird die Onkologie dort einen wesentlichen Aspekt haben. Aber auch degenerative Erkrankungen, Knochenerkrankungen, die dann wieder mehr behandelt werden müssen, als auch die klassischen Erkrankungen wie Diabetes, chronische Lungenerkrankungen, die werden zunehmend eine Rolle spielen. Also wir erwarten, dass die Menschen länger leben, was sehr erfreulich ist, aber die chronischen Erkrankungen noch länger einer Therapie bedürfen, und das werden die Änderungen sein, die wir insgesamt sehen werden.
Basis von all dem ist die Forschung. Sie sprachen ja auch schon von der Forschung. Ihr sind ja Grenzen gesetzt, auch manchmal in finanzieller Art. Wie schaut es im Moment bei der Unimedizin mit der Unterstützung des Landes in Sachen Forschung ein? Da gibt es ja diesen Zuwendungsbeitrag des Landes. Wie ist da die Entwicklung? Reicht das Geld?
Wenn ich die Forschenden frage, ist es immer zu wenig, aber es sind auch immer, dass die Operateure sagen, es gibt zu wenig OP-Säle. Das zeigt einfach, welche tolle Bereitschaft da ist, Forschungen anzustoßen. Und klar kann man sich immer über die Gelder, die vom Land kommen, unterhalten. Aber das, was wir ja auch erreichen, ist, weil unsere Forschung so gut ist, dass wir Gelder von außen einwerben, wo wir sogenannte Drittmittelgelder bekommen. Und ich setze auch darauf, dass wir so stark in der Forschung sind, dass wir Ausgründungen haben werden, also Firmen, die dann dieses Produkt betreiben. Und davon sollte auch wieder Geld zurückfließen in die Forschenden. Und damit, glaube ich, können wir diesen Standort auch in Zukunft noch weiter stärken.
Das heißt, bei Ausgründungen verdient die Unimedizin auch immer ein Stück mit?
Das muss das Ziel sein in der Zukunft. Ich glaube, das hatten wir bislang noch nicht so sehr im Fokus. Aber jetzt stehen doch einige Ausgründungen an, und deshalb sollten wir diesen Prozess zusammen mit der Universität genau definieren, damit diese sogenannte Intellectual Property, also das Wissen, was dort hineingeflossen ist, nicht verloren geht, wenn wir so eine Ausgründung machen.
Eine Grenze, die ja vielen Kliniken derzeit gesetzt ist, das ist ja wohl die Knappheit an Personal. Vor allen Dingen in der Pflege, aber nicht nur. Wie schaut das hier in der Unimedizin aus? Weil eigentlich sagt man, hier in der Unimedizin wird ganz ordentlich bezahlt. Da gab es auch einen Entlastungstarifvertrag, der damals aufgesetzt wurde, ich glaube vor 3 oder 4 Jahren. Trotzdem, was kann die Unimedizin tun, um den Personalengpass zu überwinden?
Ja, also erstmal ist es in der Tat so, dass wir im Vergleich zu den Wettbewerbern einen sehr guten Haustarifvertrag haben, der eine gute Bezahlung ermöglicht. Und wir haben den sogenannten Entlastungstarifvertrag. Das bedeutet, wenn eine besondere Belastung in einer Schicht auftritt, dann bekommt diejenige Person, die unter Belastung gearbeitet hat, zusätzlich Freizeit oder auch Geld nach einer gewissen Zeit ausbezahlt. Und diese Zeit oder das Geld wird auch noch faktorisiert, also vergrößert, wenn nicht innerhalb von 4 Wochen diese Freizeit zum Beispiel genommen werden kann. Das sind sehr gute Instrumente, um mehr Menschen davon zu überzeugen, dass die Unimedizin ein guter Arbeitgeber ist. Und immerhin haben wir knapp 1500 Pflegekräfte hier. Auch da ist mein Gefühl, dass wir uns noch besser verzahnen können, die Dienststrukturen noch besser anpassen können und uns noch besser auch gerade interdisziplinär aufstellen, sodass wir die Menschen, die hier arbeiten, sage ich mal, in ein Umfeld führen, mit dem sie sich noch ein Stückchen wohler fühlen. Das andere ist, wir bilden aus. Wir haben über 700 Ausbildungsplätze. Da wollen wir noch attraktiver werden. Und ich gehe auch gerne selbst in die Schulen. Jetzt war ich noch mal in einem der letzten Hebammenkurse. Das wird ja jetzt akademisiert. Und habe gefragt, wie sie sich hier fühlen und was ich quasi tun kann, um sie zu unterstützen, um an die Unimedizin Mainz zu gehen. Oder die MTLA-Schule, die gerade am Samstag Tag der offenen Tür hatte. Das sind ganz großartige Möglichkeiten, hier sich toll auszubilden. Dann geht es um die Mitarbeiterbindung. Das ist zum Teil durch den Tarifvertrag da. Aber auch letzte Woche hatten wir viele Mitarbeitende, die 40 Jahre schon bei uns sind. Und das ist mir eine große Freude, mich da zu bedanken. Oder 25 oder 30 Jahre. Das sind die Mitarbeiter, die so lange hier sind, uns die Treue halten. Das kann auch ein toller Vorteil und ja einfach ein Weg sein, wo man gemeinsam hingehen möchte. Und der letzte Aspekt ist der, da wo wir wirklich einen Mangel haben und den wir nicht aus Deutschland bedienen können, dass wir uns Gedanken machen, wie wir auch ausländische Fachkräfte hier noch besser integrieren. Und das wird zunehmend, glaube ich, an Bedeutung gewinnen. Die Internationalisierung, sei es im Studium, sei es in der Ausbildung, gerade weil wir auch immer mehr Firmen hier haben, die Biotechnologie darstellen, da wird das Thema Englisch oder Fremdsprachigkeit eine große Rolle spielen und da müssen wir uns gut aufstellen und zu integrieren und das tun wir schon und da können wir auch noch ein Stückchen besser werden.
Was jetzt neu an der Unimedizin ist, seit Sie im Amt sind, das ist so der Gang an die Öffentlichkeit. Mhm. Sie haben eine eigene Interviewreihe, Sie haben schon drüber gesprochen mit führenden Köpfen der Unimedizin. Bei Facebook gibt's nun Porträtreihen, die ich auch sehr spannend finde, aus dem Arbeitsalltag des Klinikums, überhaupt wieder mehr Öffentlichkeitsarbeit. Ist das sozusagen der Gegenentwurf zu den Schlagzeilen des vergangenen Jahres? Wir gehen wieder raus, wir reden wieder über Medizin?
Ja, man kann gar nicht genug über Medizin reden und die Aufklärung ist so wichtig, weil es sind so viele Informationen im Internet verfügbar, aber die sind nicht gewertet, nicht gut sortiert und nicht auf den Patienten zugeschnitten in ausreichendem Maße. Deshalb versuchen wir wieder über Medizin zu reden. Zum einen, da gibt es die verschiedenen Formate, Inside UM zum Beispiel. Aber auch, wir stehen vor einem großen Change-Prozess. Da müssen wir die Mitarbeitenden mitnehmen. Und nächste Woche freue ich mich schon drauf, ist die große Klinikkonferenz, wo jeder eingeladen ist, in den großen Hörsaal der Chirurgie sich zu informieren, wie denn die Zukunft an der Unimedizin aussehen wird. Der dritte Punkt ist die Krisenkommunikation. Ja, wir hatten Ausfälle unserer Netzwerkstruktur. Da war es ganz wichtig, ganz früh zu berichten, was sind die Probleme, wie wollen wir sie lösen? Und da ist die Möglichkeit, über soziale Medien sehr schnell diese Informationen zu transportieren, eine Möglichkeit, die ich auch in Zukunft nutzen werde.
Bekommen Sie Feedback? Also ich sage jetzt mal aus der Öffentlichkeit, aber auch aus dem Haus selbst, ist ja nicht jedermanns Sache, mit allem an die oder mit vielem an die Öffentlichkeit zu
führen. Ja, Sie können auf der einen Seite die Likes zählen bei Instagram oder bei LinkedIn auf der einen Seite, aber das wäre ja nicht richtig, sondern es geht darum, wie man wahrgenommen wird, zum Beispiel, wenn man eingeladen wird vom Personalrat oder wenn eine Klinikkonferenz ist oder wenn wir mit dem OP-Management zusammensitzen, um auch kritische Themen anzusprechen. Bislang ist das Feedback aus meiner Sicht sehr positiv und ich habe das Gefühl, dass die Mehrzahl der Mitarbeitenden diesen Weg der Veränderung unterstützt, weil sie, glaube ich, auch wahrgenommen haben, dass das letzte Jahr auch in diesen Streitigkeiten uns insgesamt nicht gut getan hat. Deshalb, diese Bereitschaft ist sehr stark da und das Feedback bisher, je nachdem, was mir erzählt wird, natürlich, ist recht positiv.
Können Sie noch so ein kleines Schlusswort so zur Lage der Nation, zur Lage der Unimedizin-Sachen? Können Sie Ihren 9000 Mitarbeitern noch irgendwie Mut machen für die nächsten Jahre und für die Prozesse?
Nicht nur den Mitarbeitenden. Ich glaube, die Unimedizin ist ein großartiger Arbeitgeber und eine großartige Institution, weil wir hier Forschung, Lehre und Spitzenmedizin wirklich kombinieren. Und unser Ziel ist ja, den Menschen sehr gut zu helfen und vor allem neue Antworten zu finden für Krankheiten, die wir bisher noch nicht gut behandelt haben. Und wir haben solche tolle Möglichkeiten, gerade in der Krebsmedizin mit Krebsimpfungen, in der Therapie der autoimmune Erkrankung wird sich ganz viel tun und wir werden tolle neue operative Techniken sehen. Und hier zu arbeiten macht wirklich Spaß. Ich bin fasziniert davon und ich bin sicher, dass es vielen auch so geht, wenn sie hier arbeiten und wenn wir den Ärger hinter uns lassen, was mein großes Anliegen ist, dann wird es noch mehr Spaß machen, hier zu arbeiten.
Herzlichen Dank, Herr Professor Kießlich, für das Gespräch, auch für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Es war mal wieder spannend, über die Unimedizin zu reden. Ich bin mir sicher, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir uns dieses Themas angenommen haben. Hier an der Unimedizin gibt es so viele Themen, so viele spannende Leute. Ich denke, das lohnt immer. Ich hoffe, dass die Folge Ihnen und euch gefallen hat. Danke fürs Zuhören. Bis nächstes Mal.
Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Michael Bermeitinger. Produktion Theresa Eickhoff. Erreicht uns per Mail an audio@vhm.de.